Ja, ich begrüße euch auch von meiner Seite recht herzlich zu diesem Gottesdienst. Die DNA ist eines der wichtigsten Moleküle auf der Welt. Ohne eine DNA gäbe es überhaupt kein Leben. Die gesamte Erbinformation lebendiger Zellen ist in ihr enthalten. Es ist so etwas wie ein Gen, also ein Code in unseren Genen, ein Bauplan, der einfach unser Leben bestimmt. Jede DNA hat Auswirkungen auf unser Leben und beeinflusst unser ganzes Leben. Und darum ist es auch so wichtig, zu wissen, von wem wir eigentlich abstammen. Und heute Morgen möchte ich mit euch zwei Stammbäume anschauen. In der Bibel, die ganze Weltheitsgeschichte beeinflusst haben. Wir schauen zusammen Römer 5, 12 bis 21 an. Dort spricht nämlich der Paulus von diesen zwei verschiedenen Menschen, die ganze Weltheitsgeschichte beeinflusst haben. Und ich beginne mal mit Römer 12 bis 14. Als Adam sündigte, war die ganze Welt betroffen. Sünde trat in die menschliche Erfahrung ein. Und der Tod war die Folge. Und so folgte der Tod dieser Sünde und warf seine Schatten über die ganze Menschheit. Denn alle haben gesündigt. Sünde war in der Welt, bevor Moses das geschriebene Gesetz gab. Aber es wurde ihnen nicht angelastet, wo kein Gesetz existierte. Doch der Tod regierte als König von Adam bis Mose, obwohl sie kein Gebot gebrochen hatten, wie es Adam getan hatte. Der erste Mensch, Adam, war ein Bild des Messias, der kommen sollte. Wir sehen hier, Adam wird als der erste Mensch bezeichnet. Der erste Adam lesen wir auch in 1. Korinther 15, 47. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. Der erste Adam, der letzte Adam, also Christus, ist ein Geist, der lebendig macht. Wir sehen hier der erste und der letzte Adam. Der erste Adam ist aus dem Staub der Erde gemacht worden von Gott. Und er ist so etwas wie der Stammvater, das Oberhaupt oder Stellvertreter aller Menschen, die auf dieser Erde geboren wurden. Und als Haupt handelt er für alle, die ihm unterstehen. Und in diese Linie wird eigentlich jeder Mensch ganz automatisch hineingeboren. Durch unsere natürliche Geburt, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ein Nachkomme des ersten Adams. Und wir haben seine DNA bekommen, eine DNA der Sünde und des Todes. Jesus ist der zweite Adam, aber er ist auch der letzte Adam. Und in seine Linie kommen wir nicht einfach automatisch hinein, sondern durch eine übernatürliche Geburt unseres Geistes. So wie Christus zum Stamm, wird dann Christus zum Stammvater all derer, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen und auf sein Erlösungswerk. Er ist der letzte Adam, weil er die Errettung vollbracht hat. Es braucht keine weitere Errettung mehr. Ich möchte heute ein bisschen diese zwei DNAs, diese zwei Stämme miteinander vergleichen, die Stammväter, von denen die Menschheit abstammen. Adam macht alle Menschen zu Sündern. Wir lesen das in Römer 5, 19. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Der Mensch wird aufgrund von drei Tatsachen eigentlich verurteilt. Erstens, er hat ein sündiges Wesen bekommen aufgrund von der Sünde von Adam. Dann auch durch unser praktisches Verhalten. Wir sehen, der Mensch muss nicht gelernt werden zu sündigen. Jedes Kleinkind musst du nicht lernen zu streiten. Es ist einfach im Menschen drin gelegt. Die ganze Menschheit ist in diesen Sündenfall mit hineingekommen, ob wir uns dafür entschieden haben, so oder nicht. Aber die schlimmste Sünde, die der Mensch begeht, ist, dass er das Erlösungswerk von Jesus Christus ablehnt. Und der Beweis, dass alle gesündigt haben, ist der Tod eigentlich, weil jeder Mensch stirbt. Und der Sündenfall brachte nicht nur einen leiblichen, körperlichen Tod, sondern auch den geistlichen Tod. Und demgegenüber kommt jetzt das, was Jesus Christus gemacht hat. Ich lese den Vers 16. Dieses Gnadengeschenk und das Gericht über die Schuld des einen ist überhaupt nicht vergleichbar. Das Gericht hat es mit der Verfehlung eines Einzigen zu tun und führt zur Verurteilung. Die Gnade aber hat es mit einer Unzahl von Verfehlungen zu tun und führt zur Rechtsprechung. Es ist eigentlich gar keine Relation zwischen diesen beiden, zwischen dem, was Adam verbockt hat. Milliarden von Menschen, die über Jahrhunderte gelebt haben, sind und durch die Verfehlung von Adam unter den Sündenfall gekommen. Und alle gerieten in Verdammnis. Und da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Waage, dass man irgendwie diese Sünden dann mit guten Werken oder mit Gebet oder irgendwelchen eigenen Anstrengungen aufheben könnte, die Waagschale. Stattdessen kriegen alle Menschen nun dieses überfließende Gnadenangebot durch Christus. Ohne eigene Anstrengungen werden wir unverdient gerecht gesprochen. Ich möchte dort auch den Vers 18 lesen. Wie durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Es gibt Übersetzungen, die sagen, dass die ganze Menschheit errettet wurde, nicht nur die Menschheit, sondern der ganze Kosmos wurde versöhnt mit Gott, dem Vater. Weil auch die ganze Schöpfung ist durch den Sündenfall der Vergänglichkeit unterworfen worden, lesen wir in Römer 8. Und diese ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Jesus hat die ganze Schuld aller Menschen auf sich genommen, aller Generationen. Wenn wir uns vorstellen, die ganzen Generationen, die ganze Schuld vom ersten bis zum letzten hat er auf sich genommen. Es ist unvergleichlich mit dem, was Adam getan hat, ist dieses Erlösungswerk so viel größer. Aber wir werden nicht einfach automatisch zu diesen Gerechten. Es gibt solche, die gerade diesen Vers nehmen für die Allversöhnung, dass jeder Mensch jetzt automatisch gerettet ist. Das widerspricht aber dem Rest der Bibel. Es widerspricht all den anderen Aussagen, wo wir immer wieder in der Bibel lesen, dass wir aus Glauben gerettet sind. Wer dieses Erlösungswerk annimmt, wir haben ja gelesen, diese zwei verschiedenen Oberhäupter. Eigentlich entscheidet, in wem wir sind. Leben wir als Nachkommen Adams oder als Nachkommen Christi? Sind wir in Adam oder sind wir in Christus? Und die Passion Translation beschreibt dies recht gut auch noch, finde ich. Sie schreibt im Vers 19, der Ungehorsam eines Mannes öffnet der ganzen Menschheit die Tür, um Sünder zu werden. So öffnet auch der Gehorsam eines Menschen vielen die Tür, um vor Gott vollkommen in Ordnung zu kommen und für ihn annehmbar zu sein. Sein Gehorsam öffnet die Tür. Es ist eine offene Tür, aber durch die Tür hindurchgehen muss jeder selber. Es ist ein Angebot, das er macht. Und wir lesen dies auch gerade im Römer 5,1. Da steht, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Barmherzigkeit Gottes gilt für die ganze Menschheit. Aber die Gnade ist für diejenigen, die ihr Vertrauen auf das Erlösungswerk Jesu Christi gesetzt haben. Die wiedergeboren sind zu einer neuen Schöpfung. Es geht darum, dass wir in dieser Beziehung leben. Der Adam. Der erste Adam hat uns auch hineingebracht in diese Macht der Sünde, die jetzt durch seinen Sündenfall über die ganze Menschheit gekommen ist. Wir lesen dort, aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch einen Menschen, Jesus Christus, im überströmenden Maß zu den vielen gekommen. Es werden hier wieder zwei Dinge aufgestellt, die eigentlich wie ein Maus und ein Elefant sind. Sie sind unvergleichbar in ihrer Größe. Wenn wir die ganze Weltheitsgeschichte und alles anschauen, muss man sagen, die Sünde hat eine Macht. Und eine zerstörerische Macht. Wenn wir sehen, gerade was in der Welt heute, gerade in Afghanistan passiert, wie Kinder umgebracht werden, überall auf der Welt, wo so viel Not ist, so viel Korruption und Menschen, wo misshandelt werden und Gräuel. Also ich denke mir, man muss den Menschen nicht sagen, dass die Sünde Macht hat. Man muss den Menschen nicht sagen, dass diese Auswirkungen sehen wir vor Augen, wie viel zerstörerisches Leid jede Sünde in diese Welt gebracht hat. Und dann steht hier, um wie viel mehr, wie viel größer ist die Gnade. Eine andere Übersetzung sagt, die Gottesgnade wiegt die Sünde weit mehr auf. Also ich finde das wahnsinnig, wenn man das bedenkt, hier diese Macht und Gott sagt, und meine Gnade ist noch viel größer, ist noch viel, viel größer. Sie wiegt bei weitem alles auf. Das gibt Hoffnung in unserem Leben. Dort, wo wir Zerstörung sehen, sehen wir, dass seine Gnade größer ist. Seine Gnade ist größer. Egal, was auf dieser Erde verbockt wird, Jesus ist nicht überrascht. Es war immer schon alles in seiner Hand. Und er hat das Ziel, dass wir zur Errettung kommen, dass wir jeder Mensch erkennt, was er für ihn getan hat. Und eigentlich ist das, was Paulus hier sagt, wie ein Schlag in das Gesicht der Juden, aber auch aller anderen religiösen Menschen, die sich einfach nur um das Gesetz drehen und alles von sich selbst aus tun möchten. Da kommt hier der Paulus und sagt ihnen, all eure Anstrengungen bringen euch nicht ans Ziel. Ihr könnt es nicht aus eurer Kraft schaffen. Eigentlich, sagt er, die Errettung hängt von dem ab, von welchem Oberhaupt du abstammst. Wer ist dein Oberhaupt? Wer ist dein Stammesvater? Es dreht sich gar nicht um das Gesetz, sondern um diese zwei Stammesväter. Dann könnte man fragen, ja, wieso braucht es dann das Gesetz? Und dort lesen wir in Römer 5,20 und das Gesetz. Es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Das Gesetz ist nicht der Ursprung der Sünde. Und es löste die Sünde auch nicht, er löst auch nicht von den Sünden, sondern es offenbart das schreckliche Wesen von der ganzen Sünde. Und falls das die Juden teilweise noch geglaubt hatten, sie haben das Gesetz erfüllt, kam Jesus und mit der Bergpredigt und er sagte, ja, du hast vielleicht nicht die Ehe gebrochen, aber nur wenn du eine Frau begehrlich angeschaut hast, bist du schon ein Ehebrecher. Vielleicht hast du keinen umgebracht, aber nur wenn du jemanden schon mal gehasst hast, bist du schon ein Mörder. Und Jesus hat den Maßstab gezeigt, den schafft ihr nie aus eigener Kraft. Er musste es den Menschen so deutlich sagen, damit sie bereit waren, diese Errettung anzunehmen. Das Gesetz verdammt einfach den Selbstgerechten, aber die Gnade verwandelt den Sünder. Selbstanklage wird dich nie weiterbringen, im Gegenteil. Je mehr wir uns selber anklagen und uns selber abmühen, uns selber zu verändern, desto schlimmer wird es. Das Gesetz macht unsere Herzen hart gegen uns selber, aber auch gegen andere Menschen. Aber die Gnade macht uns weich, macht uns barmherzig, für uns, aber auch für den Mitmenschen. Wir lesen in Vers 20 noch, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Hier, Paulus, ich finde immer, er findet manchmal fast nicht die Worte, dieser eine Superlativ kommt zum nächsten hinzu. Er möchte sagen, da hier ist etwas extrem mächtig, aber die Gnade ist noch viel mächtiger geworden. Sünde ist zerstörerisch in seiner Macht. Aber die Gnade hat ebenso Macht. Sie hat sogar noch die größere Macht. Sieg über die Sünde geschieht, wenn Menschen diesen Überfluss der Gnade begegnen. Gnade hat Macht zu heilen, zu verbinden, wiederherzustellen. Darum ist es so wichtig, dass wir diese Gnade erkennen, dass wir diese Gnade für uns annehmen und nicht versuchen, uns aus eigener Anstrengung aus dem Sumpf zu ziehen. Eine weitere Auswirkung, die Adam brachte, ist der Tod. Der körperliche Tod, aber auch der geistliche Tod. Wir lesen dort in Vers 17, der Tod hielt uns eins fest und durch den Fehler eines Mannes herrschte der Tod als König über die Menschheit. Oder auch in Hebräer 2,15 lesen wir, er konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Der Tod herrscht wie ein König über die ganze Menschheit. Und ich denke mir, das sehen wir, so wie wir das jetzt sehen, haben wir das vielleicht noch gar nie so krass gesehen, wie die Menschheit wirklich Sklave ist von dieser Angst vor dem Tod. Die sind bereit, alles zu machen, um diesen Tod ein wenig hinauszuzögern. Und es ist ein Hinauszögern, er kommt ja unweigerlich, dieser Tod. Es ist ein Hinauszögern und man ist eigentlich bereit, schon fast über Leichen zu gehen, nur um diesen Tod hinauszuzögern. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Christen haben wir eine andere Perspektive. Wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 15, Tod, Wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus hat diesem Tod das Schreckensgesprengst entmachtet und den Schrecken genommen. Wir müssen uns nicht mehr fürchten, weil wir wissen, dass wir das ewige Leben haben. Und dort lese ich gerade den Vers 21. Damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch jetzt die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus. Und dieses ewige Leben beginnt nicht erst dann, wenn ich sterbe, sondern dieses ewige Leben hat eigentlich schon vor 2000 Jahren angefangen, als Jesus Christus mich mit hineingenommen hat in sein Erlösungswerk. Er sich für mich entschieden hat. Und ich trete jetzt heute in diese Beziehung ein. Heute sage ich Ja zu dem, Ja, was er vor 2000 Jahren schon für mich hatte. Der Tod kann nicht mehr über uns herrschen. Und selbst wenn ich sterbe, weiß ich, es ist ein Heimgehen, es ist ein Rübergehen in die Ewigkeit. Darum hat es für mich keinen Schrecken mehr. Mein Bräutigam wartet auf mich. Ich kann mich freuen, ihm zu begegnen. Wir lesen dies auch in Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wie schön ist es, dass wir nicht mehr Sklave sind von der Angst vor dem Tod. Er hat uns davon befreit. Und bei all diesen Gegenüberstellungen sehen wir, welche riesen Auswirkungen es hat, von wem wir abstammen und wessen DNA wir haben. Es hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Adam zeigt uns, was eigentlich der ursprüngliche Plan war, die Bestimmung für uns, jeden Einzelnen. Er war frei im Garten, dort sich zu bewegen, sich alles zu bedienen, von den ganzen Bäumen, außer von einem, wie wir wissen. Er hatte die Autorität, dort zu leben und sie und einfach auch kreativ zu sein und mit Gott zusammen zu sein. Aber das Schöne ist, wir haben heute eine bessere Stellung als Adam vor dem Sündenfall. Er war zwar mit Gott dort, aber wir sind heute hineingenommen in diese Dreieinigkeit. Wir sind verborgen in Christus und der Heilige Geist lebt in uns. Diese Stellung hatte Adam nicht. Wir haben die bessere Stellung als Adam vor dem Sündenfall. Vorher waren wir Geschöpfe und jetzt sind wir angenommen und aufgenommen in diese Königsfamilie. Jesus hat uns nicht nur einfach äußerlich reingewaschen, sondern er hat uns ein neues Gefäß gegeben. Wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Er hat uns nicht nur versetzt von der Dunkelheit ins Licht, sondern das Licht ist in uns hineingekommen. Wir sehen, auf der ganzen Welt, viele Menschen haben ein Identitätsproblem. Sie wissen nicht mehr, wer sie sind. Darum gibt es auch auf einmal nicht mehr irgendwie zwei Geschlechter, sondern irgendwie Anmassen von verschiedenen Geschlechtern, weil der Mensch keine Identität mehr hat. Aber Gott macht es uns einfach. Er sagt uns, entweder identifizieren wir uns mit dem Adam, mit dem ersten Adam, oder wir identifizieren uns mit dem letzten Adam. Da gibt es nichts dazwischen drin. Ein bisschen Nachkommen Adams und ein bisschen Nachkommen Christi. Wir wissen, dass unser alter Mensch tot ist, wenn wir uns mit Christus, mit dem Kreuz Jesu identifizieren. Wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm begraben worden und wir sind mit ihm auferstanden. Und so wie heute schon Peter gesagt hat, wir sind mitversetzt worden in himmlische Örter. Zur selben Zeit, wenn wir hier sitzen, sind wir auch versetzt in den Himmel. Das Erlösungswerk von Jesus wird in dem Moment Wirklichkeit. Wenn du für dich persönlich, wenn du es für dich empfängst. Darum ist es auch so wichtig, dass du dich mit dem richtigen Adam identifizierst. Wir lesen in Vers 17, auch vom Römer 5, denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Wer kann herrschen im Leben? Diejenigen, die die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Gott reicht sie uns im Überfluss dar, aber empfangen müssen wir selber. Jesus ist die personifizierte Gnade. Jesus ist die Gnade. Deshalb, wenn er hier sagt, dass du die, wenn du die Fülle von der Gnade empfängst, empfängst du die Fülle von Jesus Christus. Und wir empfangen nicht irgendeine Gerechtigkeit, sondern die vollkommene Gerechtigkeit von Jesus Christus. Es ist sein Geschenk an uns und es ist keine billige Gnade, die er uns gibt. Es hat Jesus Christus alles gekostet. Es hat ihn alles gekostet. Und eigentlich kostet es dich auch alles. Nämlich, dass du bereit bist zu sagen, ich sterbe meiner Selbstgerechtigkeit, ich sterbe meinem Stolz, ich bin gestorben, aber ich lebe jetzt in einem neuen Leben. Bewirkt das Empfangen dieser Fülle der Gnade nun, dass wir einfach losziehen und sündigen wollen? Weil ja schon alle Schuld bezahlt ist, alle vergangene, alle gegenwärtige, alle zukünftige Schuld, alles ist bezahlt. Aber würde das uns irgendwie dazu bringen, dass wir sagen, ja, dann können wir drauf lossündigen? Ich glaube kaum. Jeder, der diese Sünde erkannt, diese Gnade erkannt hat, wer erkannt hat, was Jesus Christus für uns getan hat, der möchte nichts anderes, als ein Leben zu führen, das diesen Jesus verherrlicht. Es wirkt in mir immer mehr und in, ich glaube, in jedem, der diese Gnade erkennt, wirkt es, dass wir mehr verliebt sind in Jesus, dass wir mehr in diese Liebe hineinkommen wollen. Dass unser ganzes Herz verlangt danach, immer mehr in sein Bild umgestaltet zu werden. Und er ist es, der es wirkt in uns. Wenn wir uns mit Christus beschäftigen, anstatt mit uns selber und immer uns um uns selber drehen, dann kann sein Leben durch uns fließen. Wenn die Bibel hier sagt, dass wir herrschen können, dann meint die Bibel auf keinen Fall, dass wir über andere Menschen herrschen. Es geht auch nicht darum, um ein irgendwelches selbstsüchtiges Herrschen. Vielmehr geht es darum, wie Peter auch heute schon gesagt hat, Es geht darum, über Sünde zu herrschen, über die Mächte der Finsternis zu herrschen, über Armut, über jeden Fluch, über Depressionen, über jede Krankheit, jedes Leid, dass wir das, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat, dass wir über das herrschen. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und jetzt können wir in seinem vollbrachten Sieg hineinstehen. Um das geht es. Dass wir herrschen über das, was die Menschheit zerstört, was die Menschheit kaputt macht. Wir lesen im Römer 8, 32, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Er hat uns alles gegeben, sein Wichtigstes, seinen einzigen Sohn. Er war bereit, seinen geliebten Sohn zu geben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Durch Christus kam eine neue Dimension in die Weltgeschichte hinein. Die Dimension des alten Adams wurde abgelöst von der neuen Dimension des letzten Adam. Dieses übernatürliche Leben, von dem wir in all diesen Wochen, in den letzten Wochen, haben wir immer wieder davon gesprochen, von diesem übernatürlichen Leben. Und hier ist eigentlich dieses Zentrale, in dem das verwurzelt ist, in unserer Identität in Christus Jesus. Manchmal verhalten wir uns so, als ob wir noch der alte Adam wären. Aber das sind wir nicht mehr. Wir sind nicht der erste Adam. Vielleicht kommt bei uns manchmal das Gefühl hoch, dass wir noch irgendetwas tun, um die Segnungen Gottes zu verdienen. Ja, wenn du dann genug gefastet hast, wenn du genug gebetet hast, wenn du das richtige Gebet gebetet hast, dann, ja dann. Aber nein. Alles, was wir bekommen, jede Segnung, jede Gunst ist immer ein Ergebnis des Kreuzes von Jesus Christus und niemals unsere eigene Anstrengung. Es fällt uns vielleicht manchmal schwer. Und manchmal denken wir, das ist doch auch nicht so gerecht. Es gibt auch, dass Menschen Wunder und Zeichen erleben, von denen wir denken, ja, aber dieser hätte es doch mehr verdient als der. Aber das zeigt gerade unser falsches Denken. Wir können es nicht verdienen. Es ist die Gnade Gottes. Das Kreuz demütigt uns eigentlich total, weil wir uns nichts mehr rühmen können, was wir so Großartiges tun. Bei der Gnade kommt nämlich Jesus groß heraus. Kommt sein Erlösungswerk groß heraus. Und nicht wir Menschen und wir unsere Anstrengungen. Der Glaube für Durchbrüche und jedes Wunder kommt in unserem Leben hervor, wenn wir auf seine Gnade schauen. Wenn wir auf ihn schauen, auf seine Gnade, die er uns unverdient gibt. Die er uns unverdient zur Verfügung stellt. Und mir gefällt dort auch die Passion Translation, auch der Vers 17 sagt dies so. Aber jetzt, wie viel mehr werden wir im Griff der Gnade gehalten und können weiterhin als Könige im Leben regieren und unsere königliche Freiheit genießen durch das Geschenk der vollkommenen Gerechtigkeit in dem einen und einzigen Messias Jesus. Welch eine Formulierung. Wir werden im Griff der Gnade gehalten. Gnade hält uns im Griff. Gerade da, wo wir schwach sind, wo wir Hilfe brauchen, wo wir anstehen, sagt Gott, meine Gnade hält dich. Jesus hält uns. Er bringt uns ans Ziel. Und ich bin so froh, dass seine Gnade mich hält und nicht meine eigenen Anstrengungen. Und dann lesen wir und können unsere königlichen Freiheiten genießen. Wir können alles, was Gott uns gibt und darreicht, mit Freude nehmen und genießen. Sein wie die Kinder, die einfach nicht, Kinder fragen nicht, kann ich über den Frigor oder irgendwas hinaus nehmen. Kinder gehen über die Schubladen, sie fühlen sich zu Hause, sie nehmen, was sie gerade begehren. Ich denke mir, dass Gott sich wünscht, dass wir ein bisschen mehr manchmal so Kinder sind, die einfach das genießen, diese königliche Freiheit genießen, was Gott uns da reicht. Und das Erbe, das haben wir nicht, weil wir es verdienen, sondern weil wir einfach in der richtigen Familie sind, weil wir in der richtigen Stellung sind. Weil wir jetzt unter dem neuen, letzten Adam sind. Wir sind so privilegiert. Wir sind so privilegiert. Wir sind in eine neue Familie hineingeboren. Wir sind ein königliches, priesterliches Geschlecht, wie die Bibel sagt. Er nennt uns, die Gläubigen, ein königliches, priesterliches Geschlecht. Ja, da ist Autorität. Auch das haben wir von Peter gehört schon. Autorität, das ist Vollmacht. Alles, was Jesus Christus gemacht hat, hat er uns als Erbe gegeben und als Besitztum anvertraut. Und unsere Stellung als Nachkommen Christi, die bringt uns ein, damit wir dies alles in Besitz nehmen können. Ich finde es so begeisternd zu wissen, es ist nicht etwas, das ich tun muss, das mich in diese Stellung hineinbringt. Es ist seine Gnade, es ist diese Wiedergeburt in diesen neuen Stamm hinein. Eine Autorität ist eine Person, die maßgeblichen Einfluss besitzt. Gott möchte, dass wir unseren göttlichen Einfluss auf dieser Welt ausüben. Das, was er uns anvertraut hat. Er möchte nicht, dass wir als Bettler herumgehen wie der Rest von der Welt. Dass wir einfach uns noch so verhalten, als wären wir Nachkommen des ersten Adams, sondern möchte, dass wir in dieser Autorität leben. Er möchte, dass wir hier das ausleben auf dieser Erde, weil er uns gerade dafür in diese Welt gesandt hat, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist, wie seine Güte ist, wie seine Liebe ist. Und seine Liebe heilt die Menschen. Wenn wir Jesus anschauen, er hat überall gezeigt, wie Gott der Vater ist. Wenn er geheilt hat, wenn er wiederhergestellt hat, wenn er Menschen begegnet ist. Und genau so sendet er uns in diese Welt mit dieser Autorität, das auszuüben, was er in dich und in mich, in jeden einzelnen von uns hineingelegt hat. Weil wir jetzt in seiner göttlichen Erblinie sind, weil wir eine göttliche DNA haben, die sich kraftvoll in unserem Leben auswirkt. Wir haben hier immer wieder gesehen, um wie viel mehr, um wie viel größer ist die Gnade. Und ich denke mir, Paulus hat es immer wieder so gesagt, weil er wusste, wie wir Menschen eigentlich sind, wie wir einfach auf das schauen, was wir vor Augen haben und wie schnell wir uns einfach wieder mit diesem ersten Adam identifizieren. Wenn wir irgendwo vielleicht einen Fehler machen, dann denken wir, ja, und mein alter Mensch ist ja doch noch nicht tot. Aber in dem Moment ist es wichtig, dass wir proklamieren, wer Jesus Christus in uns ist. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Und das macht uns zu überwindern. Das bringt uns in diese Position hinein, wo er möchte, dass wir sie einnehmen. Wir sind dazu bestimmt von Gott, dass wir mehr als Überwinder sind. Und Gott hat gesagt, in der Bibel steht, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Darum überwinden wir, weil wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Weil seine Gnade uns im Griff hat. Weil wir seine Gerechtigkeit empfangen haben. Und das ist es auch, was wir jetzt zusammen, wenn wir das Abendmahl nehmen, uns dessen bewusst sind, was wir erhalten haben. Dieses vollkommene Erlösungsgeschenk Jesu Christi. Diese überfließende Gnade. Und darum sind wir bevollmächtigt, im Leben zu herrschen. Und wir wollen jetzt auch zusammen dann eine Zeit nehmen, wo wir einfach uns auf Gott ausrichten, wo wir Gott loben und preisen, wo auch Peter nochmal uns ins Abendmahl leiten wird und wir einfach uns dessen bewusst sind, welche DNA in dir und in mir wirksam ist. So möchte ich zum Abschluss beten. Danke, Jesus Christus, dass du für uns alle Schuld getragen hast. Hilf uns noch mehr, diese große Fülle deines Erlösungswerkes zu erkennen und uns in dem sicher zu fühlen, was du getan hast. Nicht auf uns zu schauen und auf unsere Schwächen und unsere Mangel, sondern auf dich, auf deine Größe, auf deine Gnade, auf dein Erlösungswerk, Jesus. Ich danke dir für alles, was du getan hast. Dass du das, was Adam verbockt hat, weit mehr als aufgehoben hast. Deine Gnade ist weitaus größer. Deine Macht ist weit größer als alles, was vorher kaputt gegangen ist. Deine Macht ist größer als die des Feindes. Und du bist der Sieg und du bist unser Sieg. Und dafür will ich dir danken, dass wir heute Morgen in diesen Sieg und hineinstehen können und einfach preisen können, dass wir deine Kinder sind, in deine königliche Familie hineingesetzt wurden. Preis sei dir dafür. Amen.